Resonanz macht Schule, der Bildungspodcast zwischen Wissenschaft und Praxis, bei dem der Mensch im Zentrum steht.
Und auf einmal festgestellt habe, dass ich unglaublich gerne Lehrer bin.
Verrückt, oder?
Verrückt.
Die Wahrnehmung der Lehrkraft als ist wohlwollend, ist herzlich oder ist kühl, macht schon einen entscheidenden Unterschied. Und ich glaube, auch wenn wir uns das anschauen, ist die Frage nach, brauchen wir eine professionelle Distanz oder brauchen wir eine professionelle Nähe, schon eine ganz entscheidende Geschichte.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Resonanz macht Schule mit Professor Markus Eckert und mir, Tobias Schellenberger.
Ja, worum geht's uns? Wir wollen Wissenschaft und wir wollen Praxis vereinen, wir wollen Pädagogik und wir wollen Psychologie zusammendenken und wir wollen vor allem Schule so denken, dass menschliche Begegnungen möglich sind und dass Wachstum möglich ist und dass vor allem Wachstum durch menschliche Begegnungen möglich wird.
Wer sind wir eigentlich? Markus ist Professor für Schul- und Entwicklungspsychologie in Bremen und hat vorher 7 Jahre lang als Lehrer an einer Haupt- und Realschule gearbeitet und war vor allem überzeugter Hauptschullehrer. Dann hat Markus berufsbegleitend Psychologie studiert und konnte feststellen, dass das, was er in der Theorie gelernt hat, in der Praxis sichtbar wurde und umgekehrt das, was er in der Praxis gesehen hat, wunderbar ergänzt wurde durch das, was in der Theorie gelernt wurde und dir auch manch andere Perspektive ermöglicht hat. Und das, was ich an dir tatsächlich inspirierendsten finde und auch besonders von deiner Persönlichkeit her, ist dein Blick immer auf das Positive. Also deinen dauerhaften Anspruch, sozusagen eine positive Aufwärtsspirale in Gang zu setzen, die aber immer, und das ist das, was mich auch so abholt, wie man so neudeutsch sagt, immer vom Menschen ausgehend.
Erstmal vielen Dank für die netten Worte, Tobias. Und das war ja ganz ähnlich. Wir haben uns auf der Fortbildung kennengelernt, du hast mich angesprochen, dann hast du nochmal den Kontakt aufgenommen, wir haben zusammen gezoomt und da habe ich mitgekriegt, wer Tobias ist. 16 Jahre unterrichtet Tobias an einem Gymnasium, hat aber insgesamt schon nicht nur an einem Gymnasium unterrichtet, sondern an 5 verschiedenen Schulen, Gesamtschulen darunter, in 3 verschiedenen Bundesländern, also hat viel gesehen und du hast eben nicht nur in Schulen unterrichtet, du warst auch in der Erwachsenenbildung, hast an der Uni in Berlin gelehrt, du hast Yogakurse, du hast MBSR-Kurse gemacht, du hast gekellnert.
Das, mit Leidenschaft.
Mit Leidenschaft und das sagt ja auch was aus, für Menschen da zu sein. Das ist, und als ich dann meiner Frau von dir erzählt habe, dann habe ich gesagt, ich glaube, ich habe einen Ausnahmelehrer kennengelernt, weil das, was dich ausmacht und was mich begeistert hat, war eben auch die Perspektive vom Menschen her. Nicht von, wir werden gleich noch drüber sprechen, diese professionelle Distanz, da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen, sondern du bist in Kontakt gegangen mit den Menschen. Dir war der Mensch wichtig und viel wichtiger als das Fach. Und ich glaube, das zeichnet dich einfach aus und das hat mich total angesprochen und ja, wie man auf Neudeutsch sagt, abgeholt.
So. Ja, das ist schon die perfekte Überleitung zu unserem Thema, denn wir haben uns ein Thema überlegt für die erste Folge, das den Namen trägt professionelle Nähe und das aus einem bestimmten Grund heraus, den du gerade schon angesprochen hast. Und zwar bin ich auf Markus zugegangen vor gut einem Jahr, als wir angefangen haben, diese Reihe zu planen. Mit einer Idee. Und die Idee entstand aus meiner eigenen Geschichte heraus. Und zwar habe ich gemerkt, dass ich unglücklich war in meinem Beruf eine ganze Zeit lang und erst nach einigen Jahren des Struggles gemerkt habe, was eigentlich schief läuft. Und ich musste erst so richtig auf die Nase fallen, um aufzuwachen, wie das ja so manchmal ist im Leben. Hatte aber Glück und bin in die Reflexion auch gekommen. Und das, woran ich gescheitert bin, ist die Distanz, die ich erhalten habe zu den SchülerInnen. Wie kam es dazu? Ich habe als Junglehrer, wie so viele Lehrer oder Lehrkräfte, die Sorge davor haben, dass die SchülerInnen auf der Nase herumtanzen oder dass eine Konfliktsituation aus dem Ruder läuft oder dass die Klasse einen nicht ernst nimmt. Gerade in den ersten Jahren mich hinter einer ziemlichen Mauer aus Härte versteckt. Also ich war streng in der Schule, ich habe alles ganz konsequent durchgezogen, jede Regel versucht, in großer Fairness, aber trotzdem immer mit der Härte dahinter. Und der einzige Beweggrund dafür war die Angst vor Kontrollverlust. Und nachdem ich dann damit unglücklich wurde und auch gemerkt habe, dass es auch nicht für die beste Atmosphäre in der Klasse sorgt, habe ich das Ganze dann neu durchdacht. Und der große Gamechanger war für mich tatsächlich, dass ich mich getraut habe, ich selbst zu sein. Ich habe radikal versucht, meine Rollenmuster abzulegen.
Das heißt, du bist von der, was immer als professionelle Distanz propagiert wird, in die professionelle Nähe gegangen.
Ja, genau, das war der Schlüssel.
Ja.
Also ich habe die Distanz verlassen und habe versucht, die Beziehungsebene mit den SchülerInnen herzustellen, der Beziehung erstmal den Vorrang zu geben, bevor ich in die Erziehung komme. Und das hat die gesamte Atmosphäre verändert. Also nicht nur diejenige der SchülerInnen und die Lernatmosphäre, sondern vor allem meine eigene Haltung. Und das ist das Maßgebliche in meinem eigenen Erleben gewesen, was für mich so besonders war, dass ich dann auf dich zugekommen bin, erstmal um Rat zu suchen und zu fragen, hör mal, das ist meine Idee, was hältst du davon? Lohnt es sich daraus, irgendwie etwas zu machen? Und wir hatten ja
genau, ursprünglich... Genau, und du wolltest ursprünglich ein Buch machen.
Ja, so ist
es. Und wir haben über Resonanz gesprochen und da haben wir gedacht, wenn wir Resonanz wollen und nicht nur darüber sprechen wollen, dann müssen wir ein Format finden, was Resonanz bietet.
Genau, und da sind wir ganz schnell beim Dialogischen gelandet und deswegen weg vom Buch und hin zum Podcast. Und hier sind wir nun.
Genau, wir unterhalten uns und gehen in Resonanz miteinander. Zumindest hoffen wir das, dass wir das tun, aber in der Regel klappt das immer ganz gut.
Auf jeden
und
Fall.
Und wir wollen auch mit euch in Austausch und in Resonanz gehen und würden uns nachher natürlich gern noch dafür interessieren, was so eure Gedanken dazu sind, aber erstmal geht es darum, worum geht es denn eigentlich? Und wir kommen von der professionellen Distanz und gucken heute auf die professionelle Nähe. Und da geht es uns so ein Stück weit darum zu gucken, was ist eigentlich daran professionell und was bedeutet Nähe? Und vielleicht schon mal vorweg, es geht also nicht darum, irgendwie der Kumpeltyp zu sein. Aber genau das, was du erzählt hast, Tobias, es geht darum, dass... wenn wir in Kontakt gehen, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern eine Form der Nähe und nicht eine Form der Distanz aufbauen, dann ist es sehr, sehr viel leichter. Und du hast eben schon gesagt, du bist mit so einer Angst vor Kontrollverlust unterwegs geworden. Und als du das erzählt hast, ist mir gerade eine Geschichte in den Sinn gekommen. Ich bin ja viel an Schulen, mache viel mit Lehrerinnen und Lehrern Fortbildung. Und das war eine Fortbildung, die habe ich in einer norddeutschen Stadt gemacht und an einem Gymnasium und da ging es um Elterngespräche. Da stellte sich dann relativ schnell irgendwann die Frage, dass eine Lehrerin sagte, sie hat Probleme damit oder sie ist in einen Konflikt mit einem Elternteil geraten. Selber war die Mutter auch Lehrerin und die hat nun eine Note dieser Kollegin in Frage gestellt. Und darüber entwickelte sich so der Konflikt und wir sind in ein Rollenspiel gegangen und haben die Perspektiven gewechselt und es wurde dann irgendwann klar, dass die Mutter, die diese Note kritisiert hatte, durchaus auch vernünftige Argumente hatte und ich war schon ganz stolz und dachte, ja gut, das ist doch super gelaufen. Alle sehen, dass das irgendwie vernünftig ist, den Perspektivwechsel zu machen und dann stand eine etwas ältere Kollegin auf und sagte, da macht sie nicht mit. Und die sagte einen, und ich fand, das war ein ganz entscheidender Satz, die sagte, wenn wir nicht mehr bestimmen, was richtig und was falsch ist, wenn wir nicht mehr bestimmen, welche Noten eigentlich gegeben werden, wer sind wir denn eigentlich noch? Und ich finde, das ist eigentlich die zentrale Frage. Wer sind wir Lehrerinnen und Lehrer? Ich spreche jetzt aus der Lehrerperspektive. Wenn wir nicht auf die Regeln achten, wenn wir nicht wissen, was richtig oder falsch ist oder wenn wir gar nicht diejenigen sind, die alleinig die Noten festlegen. Und ich glaube, diese Frage gilt es heute auch ein Stück weit zu beantworten.
Ja, also es scheint ja eine Frage zu sein, die tief im System verwurzelt ist, denn die Identität von Lehrkräften, zumindest hier im deutschen Schulsystem, speist sich ja, so mein Eindruck, sehr aus dem Erleben einer autoritären Rolle heraus. Ist gar nicht negativistisch gemeint, sondern einfach nur eine Rolle der Macht. Ja, die Lehrkräfte natürlich innehaben.
Und die auch Sicherheit gibt, erstmal ja, vermeintlich.
Ja, und die ja logischerweise auch vom, von den Rollen, in so wie die deutsche Lehre sozusagen angelegt ist, auch ja, Sinn ergibt, weil wir eben Lehrkräfte sind und noch keine Lernbegleiter, vielleicht auf dem Weg dahin.
Es gibt ja scheinbar eine Sicherheit. Das heißt, es gibt zunächst mal die Antwort darauf, wer sind wir denn eigentlich? Also als Lehrkräfte, wir sind diejenigen, die die Regeln bewachen. Ja. Die Hüter des Grals, die die Noten vergeben, die wissen, was richtig und was auch falsch ist. Und es hinterlässt natürlich die Unsicherheit, wenn wir diesen Pfad der Sicherheit verlassen, diese Frage neu zu denken, wer sind wir denn eigentlich? Und ich glaube, und da will ich den Faden nochmal aufnehmen, den du vorhin angesprochen hast, dass das nicht alle glücklich macht. So, das ist was, das führt nicht immer dazu, dass Schülerinnen und Schüler sagen, okay, ihr seid jetzt die Regelwächter, wir geben uns damit zufrieden und deshalb macht Schule uns Spaß.
Ja, das ist tatsächlich genau das Erlebnis, was ich persönlich machen konnte in meiner eigenen Geschichte, denn die ging so weiter, dass ich, wie gesagt, auf die Nase gefallen bin, das Ganze neu denken durfte und auf einmal festgestellt habe, dass ich unglaublich gerne Lehrer bin.
Das ist verrückt, oder?
Verrückt, das mag komisch klingen, denn meine Zeit des Referendariats war entgegen vieler anderer Erlebnisse, die ich so gehört habe, eine positive Zeit. Ich habe tolles Feedback bekommen, ich habe mich wohlgefühlt in meiner Rolle, aber ich habe gemerkt, ich komme nicht so richtig mit Herzblut ins Lehrersein hinein. Und nachdem ich es dann geschafft hatte, diese Barriere abzubauen, die Distanz zu lassen und mit den Menschen vor mir in Kontakt zu gehen, habe ich auf einmal gemerkt, wie viel Spaß mir der Beruf macht. Und wie der entscheidende Punkt für mich dabei war wirklich derjenige, dass ich auch echtes Interesse an den Menschen vor mir entwickelt hatte.
Ja, und ich höre jetzt schon, wenn du das so erzählst, Tobias, dass da draußen Leute sitzen, die sagen, ja, aber es geht ja gar nicht um Spaß, es geht ja ums Lernen. Und ich glaube, dass das auch einen guten Sinn macht, da nochmal genauer hinzugucken. Und da fällt mir was ein, wo du das sagst. Also die Frage ist, wenn das Spaß macht, das ist ja noch kein Gütekriterium dafür, dass Schule das tut, was es tun soll. Nämlich Menschen aufs Leben vorbereiten, Menschen mit Fachinhalten zu besehen.
Bilden.
Und wir sind nicht die Ersten, die die These aufstellen und wir sind auch nicht die Ersten, die es beweisen. Das ist schon längst bewiesen, aber es geht darum, was hat das eigentlich mit Spaß und mit Beziehung zu tun? Oder hat das da überhaupt einen Platz? Oder ist vielleicht die professionelle Distanz doch dann besser? Also das wäre ja so die Kritik. Wir müssen gucken, dass wir nicht Spaß haben, dass wir nicht uns einen Wohlfühlort schaffen, sondern dass wir die Schülerinnen und Schüler bilden. Und ich weiß aus der Psychotherapieforschung, da gibt es ein Modell, das heißt Lambert's Pie. Da geht es um die Frage, was wirkt eigentlich in Psychotherapie? Das guckt jetzt aus einer ganz anderen Ecke. Das hat erstmal mit Schule nichts zu tun. Aber wenn man sich so anschaut, was sind so die Wirkfaktoren bei Psychotherapie, dann stellt man also fest, die therapeutische Technik, das therapeutische Verfahren, das hat so an der Gesamtwirkung von Psychotherapie so ungefähr 15%. Ja, mehr macht es nicht aus. Das ist ungefähr genauso viel wie der Placebo-Effekt, der nämlich auch ungefähr 15% hat. Also die Erwartung, ich gehe zur Psychotherapie und da wird mir geholfen und dann wird mir auch geholfen, also dann geht es mir schon besser, weil ich das erwarte. Aber wir haben einen ganz großen Brocken an Wirksamkeit und das ist die Beziehung. Die therapeutische Beziehung macht 30% der Wirksamkeit aus und die restlichen 40% sind noch so außertherapeutische Faktoren. Aber das ist was man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen muss, dass die Beziehungsarbeit 30% der Heilung ausmacht in Psychotherapie. Und ich möchte behaupten, das ist in Schule, und wir haben einiges an Forschung, was auch dafür spricht, relativ ähnlich. Das heißt, das wissen ja auch die meisten, man sagt immer, ihr lernt ja nicht für den Lehrer und nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Aber wir wissen doch alle, wenn wir eine gute Lehrerin, einen guten Lehrer haben, der uns versteht, der uns sieht, der uns gerecht erscheint, der uns wahrnimmt, lernen wir viel lieber. Das heißt, allein dieses wir in Beziehung gehen, in Kontakt gehen, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Und das gehört aus meiner Sicht zur Professionalität einfach sehr, sehr dazu. Oder
ja, wie siehst du das? Absolut. Wir sind, also schwerpunktmäßig sind wir erstmal Menschen unter Menschen. So, ja. Und wir, das sage ich meinen SchülerInnen zu Schuljahresbeginn immer, jeder von euch und auch ich möchte gut durchs Schuljahr kommen. Was nicht mit Leistung verknüpft ist, das meine ich damit gar nicht, sondern beginnt erstmal damit, dass man sich wohlfühlt in Schule, dass ich gerne hierher komme, dass ich keine Angst habe davor, in Schule zu gehen, dass ich Fragen stellen kann, dass ich Fehler machen darf, dass es eine gute Fehlerkultur gibt, die zum Lernen, also in der gesehen wird, dass die zum Lernen dazugehören und dass ich vor allem ein vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Lehrkräften habe. Und seitdem ich mit Augenmaß für meine eigenen Bedürfnisse in die Schule gehe und auch durch die Schule gehe, also als Mensch vor allem durch die Schule gehe, ist es auch so, dass meine SchülerInnen anders wahrnehme. Sie sind ebenso Menschen und sie haben ihre Bedürfnisse und jeder hat sein eigenes Päckchen, das er oder sie mit in die Schule bringt und auch aus der Schule wieder mit nach Hause nimmt. Und da kommt unheimlich viel zusammen. Und ich kann als Lehrkraft einfach nicht erwarten, dass 30 SchülerInnen brav im Klassenraum sitzen und den Hirndeckel aufmachen und eingetrichtert bekommen, was ich ihnen an Inhalt vermittle und dann brav abnicken und wieder nach Hause gehen und das auch noch behalten haben. Das ist einfach ein System, das so alt ist und aus Zeiten kommt, die auch längst nicht mehr zeitgemäß sind, was unser modernes Menschenbild angeht.
Man munkelt, das hat auch früher nicht so wirklich gut funktioniert. Anders könnte ich mir nicht erklären, als dass es damals in der Schule sowas wie eine Prügelstrafe gebraucht hat, was ja Gott sei Dank nicht mehr zeitgemäß ist. Aber ich glaube, wenn wir da nochmal ein Stück weit hingucken und sagen, was braucht es denn, wenn wir Beziehungsarbeit machen? Und auch da können wir wieder Anleihen aus anderen Bereichen machen. Wann wird zum Beispiel Psychotherapie besonders wirksam? Dann wird Psychotherapie besonders dann wirksam, wenn die Therapeutin, der Therapeut, die Klientin, die Patientin sieht, wahrnimmt in ihren Bedürfnissen. Und das ist genau das, Tobias, was du gerade sagst. Wenn wir Schülerinnen und Schüler wahrnehmen in ihren Bedürfnissen, dann fühlen sie sich gesehen. Und wenn sie sich gesehen fühlen, dann brauchen sie viel weniger Angst haben. Wir haben kürzlich eine Studie gemacht. Das zentrale Ergebnis war, wenn die Schülerinnen und Schüler glaubten, dass die Lehrkraft warmherzig, also herzlich ist, wohlwollend ist, dann haben sie dieselben Aufgaben als signifikant weniger schwierig eingeschätzt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben sie ihre eigene Wirksamkeit, also die Selbstwirksamkeit, als sehr viel höher eingeschätzt. Das heißt, nur die Wahrnehmung der Lehrkraft als ist wohlwollend, ist herzlich oder ist kühl, macht schon einen entscheidenden Unterschied. Und ich glaube, auch wenn wir uns das anschauen, ist die Frage nach, brauchen wir eine professionelle Distanz oder brauchen wir eine professionelle Nähe, schon eine ganz entscheidende Geschichte.
Also auf jeden Fall. In dem Moment, in dem ich persönlich das Gefühl habe, dass ein Gegenüber an mich glaubt und mich unterstützt und mir wohlwollend gesinnt ist, habe ich ja ganz andere Ressourcen zur Verfügung, weil ich auch den vielleicht gewissen Stressmodus, der durch Leistungsdruck, Gedanken oder Angst vor Fehlern in Schule entsteht, verliere. Ja, ich habe mehr Kapazitäten, Dinge, um die ich mich nicht kümmern muss, vor denen ich mich nicht fürchten muss, sondern im Gegenteil das Gefühl von ich darf mich trauen. Ja, so komisch das klingt.
Ja.
Aber nehmen wir zum Beispiel nur so eine kleine Beispielsituation. Ich hatte einmal eine Vertretungsstunde in einer Klasse, die ich gar nicht kannte. Und ich bin in die Klasse gekommen und es hat jetzt nichts mit Leistung zu tun, aber trotzdem passt sie an dieser Stelle. Denn ich habe ein Spiel gespielt, wie ich das gerne in Vertretungsstunden mache, und habe mit den SchülerInnen es vereinbart, dass es eine Gruppe an SchülerInnen gibt, die müssen kurz vor der Tür warten und dann nacheinander reinkommen und was spielen, gegeneinander kompetitiv. Und eine Person brauchte ich als Türsteher. Und ich habe dann gefragt, wer würde denn gerne hier Türsteher sein und draußen dafür sorgen, dass die auf dem Flur ruhig sind und dass niemand in der Tür lauscht. Und dann meldeten sich diverse Schüler und einer, der direkt vor mir saß, den habe ich dann dran nehmen wollen. Da warnte mich dann die Klasse davor, er sei der Klassenclown und das sollte ich bloß nicht machen, ihm diese Aufgabe zu übertragen. Und dann habe ich ihn mir angeschaut und habe gefragt, möchtest du das wirklich? Und er nickte und ich habe ihn dann gefragt, und glaubst du, du kannst das auch gut ausfüllen? Und da war er mit leuchtenden Augen dabei und habe ich gesagt, gut, dann schenke ich dir jetzt mein Vertrauen, dass du das gut machen wirst. Und siehe da, es ging ein Wandel durch diesen Jungen, oder ich weiß es nicht, ob es ein Wandel war, denn ich habe ihn nie anders erlebt, aber er war ein super Türsteher, der den Job total gut ausgefüllt hat. Und für mich persönlich war das so ein großer Lernerfolg, weil natürlich gibt es in Klassen diesen oder jenen Schüler, die den Ruf haben, weiß ich nicht, die Querulanten oder die Klassenclowns zu sein, aber vielleicht ist das ja auch nur unsere Zuschreibung. Und in dem Moment, wo wir ihnen die Möglichkeit geben, also ihnen Vertrauen schenken und glauben und an das Gute in ihnen glauben, auch da an der Persönlichkeitsentwicklung positiv mitzuwirken, denn es ist ja oftmals einfach nur ein Selbstbild, das die SchülerInnen von sich haben, dass sie dadurch bestätigt bekommen, wie ihre Umwelt auf sie reagiert. Und das nur am Rande.
Ja, ich finde, dass das, was du als am Rande erzählst, ist eine zentrale Geschichte. Die Frage ist, vertrauen wir den Schülerinnen, vertrauen wir nicht? Welches Bild haben wir von den Schülerinnen und Schülern? Ich bin ja nicht nur Prof und bringe ja nicht nur Wissenschaft mit. Ich habe ja selber in einer Hauptschule gearbeitet und ich habe immer gerne schwierige Klassen übernommen. Und für mich war es aber dann immer wichtig, mit möglichst vielen Stunden, auch fachfremd, in die Klasse zu gehen, weil das war immer eine unglaublich große Chance, wenn man nämlich erstmal die Herzen der Schülerinnen und Schüler hatte. Und das ging immer besser, je mehr Zeit man hatte, natürlich.
Na klar.
Dann waren auch auf einmal die ganzen Chaotenklassen, waren total nett. Und es hat total Spaß gemacht, in diesen Klassen zu arbeiten und zu unterrichten. Und im Grunde konntest du alles machen, weil wenn sie erstmal dein Vertrauen oder wenn du ihr Vertrauen hattest, dann ging immer eine ganze Menge. Und das habe ich wirklich sehr, sehr genossen an dem Beruf. Und ich habe aber auch festgestellt, und das ist vielleicht jetzt nochmal so ein nächster Punkt, und da kommen wir noch auch zu einem Punkt, den du schon angesprochen hast, das braucht Vertrauen. Auf der einen Seite, das braucht aber ja auch immer eine Regulation. Wir haben es immer auch mit Chaos zu tun in der Schule. Das heißt, es passieren Dinge, die ich so nicht geplant habe. Und damit muss ich ja irgendwie auch umgehen. Und das heißt,
auf jeden Fall.
Ich brauche erstmal einen guten Zugang, wie geht es mir eigentlich? Und ich brauche eine gute Idee, wie kann ich mit mir umgehen?
Also, ja, da fängt es an.
Genau, und da sind wir auch wieder beim Thema Resonanz, beim Thema Kontakt, nämlich auch mit mir, mit meinen Bedürfnissen, auch mit meinen Befürchtungen. In Kontakt zu bleiben und die müssen aber nicht zwingend in Handlung umgesetzt werden. Das heißt, eine Befürchtung, dass die Dinge aus dem Ruder laufen können, ja, die ist doch völlig normal. Das kann es geben. Die Frage ist ja, welche Konsequenz ziehe ich daraus? Und du hast gesagt, anfangs, und das machen viele Lehrkräfte, ziehen sie die Konsequenz daraus, möglichst sehr viel kontrollieren zu wollen, eine professionelle Distanz aufzubauen. Das ist sozusagen so ein Reflexhandeln aus, ich habe Angst vor Kontrollverlust.
Ja.
Und ich kann aber auch Angst vor Kontrollverlust haben und kann mit dem umgehen, ohne dass ich gleich sozusagen gucke, dass ich eine Beziehungsmauer aufbaue.
Ja, es ist eben nicht einfach alles kontrollierbar.
Genau.
Ja, und die Akzeptanz dessen, das ist ja einfach auch menschlich und vor allem Schule als Schmelztiegel der Gesellschaft, da kommen einfach unfassbar viele Menschen zusammen. Und allein der Gedanke daran, dass wir es so planen könnten, als könnten wir alles kontrollieren, führt ja zu einem unglaublichen Stress auch auf Seiten der Lehrkräfte, denn das geht einfach nicht.
Ja, und wenn man jetzt nochmal schaut, also wir haben ja anfangs die Frage gestellt, Was ist professionell und was ist Nähe? Und dann haben wir noch darunter die Frage entdeckt, so, wer sind wir eigentlich als Lehrkräfte, wenn wir nicht mehr Hüter des Grals sind, wenn wir nicht mehr Wächter der Regeln sind, wenn wir nicht mehr die sind, die richtig oder falsch orientieren können. Und ich glaube, zentral ist es erstmal zu sagen, wer sind wir denn eigentlich, dass wir zunächst mal die Frage wirklich ernst nehmen. Wer sind wir und wer wollen wir denn eigentlich sein als Lehrkräfte, wenn wir nicht diejenigen sind, die nur auf Regeln aufpassen, nicht nur die wissen, was richtig oder falsch ist. Wie wollen wir diese Rolle denn wahrnehmen? Ich glaube, da gibt es erstmal nicht die eine richtige Antwort, sondern da muss jede und jeder gucken, wie will ich diese Rolle ausfüllen? Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch gucken, was brauchen die Schülerinnen und Schüler?
Ja, da sprichst du was an. Also es ist ja schon in der LehrerInnenausbildung, im Referendariat, in der alle Lehrkräfte lernen, wie wunderbar eine Stunde versiert wird und wie man einen gelungenen Einstieg gestaltet, Impulse formuliert und auch die Stunden reflektiert und aufbaut. das ist alles schön und gut und auch gehört zu unserem Handwerk. Aber was dabei meines Erachtens zu kurz gerät, ist tatsächlich die Würdigung der Persönlichkeit jeder Lehrkraft. Und wir haben, das ist auch etwas, wovon SchülerInnen profitieren, so vielfältig wie sie sind, sind nämlich auch wir Lehrkräfte. Und das ist ja etwas, das gut ist und gesund. Ja, ein gesunder Organismus ist ja auch in der Biologie ein vielfältiger Organismus, sagen wir mal, keine Monokultur.
Ja.
Und Schule lebt davon, dass sie ein Ort der Vielfalt ist und nicht der Monokultur, um bei der Metapher zu bleiben. Und in der Lehrkräfteausbildung ist genau das etwas, das, finde ich, zu kurz kommt. Und für mich war es ganz wichtig, ich habe im Referendariat ganz viel rumprobiert, was für eine Persönlichkeit passt zu mir und welcher Lehrerstil. Und das hat sich ja, wie wir schon gehört haben, im Laufe meines Lehrerdaseins auch noch weiterentwickelt. Aber und das darf und soll es ja auch können. Aber genau das ist der Punkt. Also wir als Lehrkräfte, wenn wir professionell handeln, haben für mich ganz klar den Auftrag, bei uns selbst anzufangen, uns zu fragen, was brauche ich einerseits, aber auch, was für eine Lehrkraft möchte ich sein für meine SchülerInnen. Und dazu gehört vieles. Ja? Und maßgeblich gehört für mich dazu aber, dass man die Beziehung aktiv gestaltet. Also, dass die Lehrkräfte sich ihrer Gestaltungsrolle jetzt nicht in Bezug auf Unterricht und Leistungsbewertung bewusst werden, denn das wissen alle, sondern in Bezug auf die Einflüsse, die sie haben auf der Beziehungsebene, um das miteinander, mit der Lerngruppe zu gestalten. Einerseits, also ich habe das gerade bewusst so ausgesprochen, das Miteinander, also wir sind zusammen als Gruppe, wir sind aber auch Einzelne innerhalb der Gruppe und es gibt auch die Andersartigkeit. Und das, dieses Spannungsverhältnis zu akzeptieren und auch auszuhalten.
Ja, da hast du sofort einen Punkt angesprochen, den ich aufnehmen würde, nämlich das Spannungsverhältnis. Du hast vorhin schon gesagt, Schule ist Vielfalt, wie auch ein Organismus keine Monokultur ist. Und ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler besser wachsen können, wenn wir als Lehrkräfte wohlwollend sind. Das ist, glaube ich, schon mal ganz klar. Aber ich finde, da steckt noch ein ganz anderer Punkt drin. Schule hat ja nicht nur die Aufgabe, Englisch, Deutsch, Mathe, Latein und so weiter den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen und vielleicht sogar schmackhaft zu machen, sondern in Schule werden Menschen auf die Gesellschaft, auf die Demokratie vorbereitet und da gibt es auch eine Vielfalt und es geht um den Umgang mit Vielfalt. Und ich glaube, da ist eine große Chance drin. Also Lehrerinnen und Lehrer sind vielfältig, Schülerinnen und Schüler sind vielfältig und das muss man mal aushalten. Wo Vielfalt ist, gibt es auch Dissonanzen. Und das gibt aber auch die wunderbare Chance, aus meiner Sicht zu lernen, zu gucken, wie gehen wir denn damit um, dass jemand vielleicht ganz anders denkt als ich, dass jemand vielleicht Position vertritt, die ich so überhaupt nicht vertreten kann. Und ich glaube, wenn wir so einen Blick auf die Gesellschaft werfen, ich werfe schon mal einen Blick weiter voraus, dann ist Schule an der Stelle eine wunderbare Chance, in den Dialog zu kommen, in Kontakt miteinander zu kommen, zu gucken, warum denkst du denn das, was ich so absurd finde? Und du bist auch sonst ein kluger Mensch. Und da mal nachzuhorchen. Und ich glaube, dass auf der breiten Gesellschaftsebene ist das, was ich manchmal einfach sehr vermisse, dass das stattfindet, dass es eher in Polarisierung geht. Und ich glaube, Schule ist ein Ort, an dem wir da, ich weiß nicht, ob Gegensteuern zu groß ist, aber zumindest die Chance haben, ja, Kinder, Jugendliche mitzunehmen, dass die nachhorchen, nachforschen, neugierig werden, auch auf andere Positionen und auch in Kontakt gehen.
Aber das ist genau das Stichwort, wo wir wieder beim Thema Beziehung sind. Denn das setzt ja voraus, dass ich als Lehrkraft vorlebe, vorbildhaft, dass ich ein Interesse habe an meinem Gegenüber.
Unbedingt.
Und das heißt, dass ich nachfrage, dass ich in der Schülerschaft das Gefühl gebe, gesehen zu werden, dass ich zuhöre, wenn sie etwas erzählen. Und zwar vorurteilsfrei und ohne Vorwurf und ohne Bewertung, sondern erstmal hören, was sie eigentlich denken, fühlen, was sie zu sagen haben. Aber wenn ich kein Interesse daran habe, dann tue ich das nicht. Und damit fühlen sich SchülerInnen natürlich zurückgeworfen oder abgekanzelt oder was weiß ich. Also haben das Gefühl von Distanz eben und nicht von Nähe. Und das ist für mich aber der Schlüssel. Also wenn ich professionell in die Nähe gehen möchte, in die Beziehungsebene, dann heißt das ja nicht, dass ich keine Grenzen respektiere und irgendwie mein Arbeiten in Schule irgendwie ein Geschmäckle bekommt oder sowas. Oder wie du es vorhin schon gesagt hast, dass ich der Kumpeltyp werde von denen. Das ist nicht der Gegenentwurf zur professionellen Distanz, sondern es ist ja immer noch der professionelle Aspekt dabei. Das heißt, ich als Lehrkraft bleibe in meiner professionellen Rolle, aber ich arbeite aktiv und bewusst an der Beziehung und an der Nähe zu meinen SchülerInnen. Und was dadurch entsteht, ist eine große Ressource, die freigesetzt wird in der allein schon Motivation bei den SchülerInnen. Ja, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand, den interessiert, was ich sage oder denke oder fühle, dann setzt das, wie du selbst berichtet hast, aus eurer Studie auch eine ganz andere Motivation frei. Ja, also Motivation verstanden als das Motiv, auch warum ich hier bin. Ja, da gibt es Menschen, die interessiert sind, warum oder ob ich da bin und was ich denke und fühle. Und eben der Vielfaltsgedanke, ach, da wolltest du gerade einschreiten.
Nein, ich behalte mein Wort.
Der Vielfaltsgedanke ist ja der, eben auch zu sagen, also ich lasse es auch so stehen, wenn jemand anders denkt und fühlt. Ja, und kannst du das nicht ab als falsch oder richtig, so, sondern.
Ja, und wir haben eine Chance, uns auseinanderzusetzen.
Ja.
Also wirklich, anstatt uns zu be- und verurteilen.
Ja.
Und mir kommt da sofort, gerade als du das erzählt hast, nochmal eine Situation, die ich in der Hauptschule erlebt habe, in den Sinn. Da waren in meiner Klasse, es war 6. Klasse, glaube ich, war das, kam mir dann zu Ohren, dass einige der Jungs aus meiner Klasse daran beteiligt waren. Da war ein Schüler, ich glaube aus der 5. Klasse, war in der Toilettenkabine und da haben sich alle hochgezogen und rübergespuckt. Und da waren dann eben auch Jungs aus meiner Klasse beteiligt. Und habe ich sofort gesagt, wir müssen darüber reden, und zwar auch in der Klassenrunde. Und weil es da erstens natürlich eine sofortige Grenze gibt, das geht nicht. Wir müssen die schützen, die sozusagen da Opfer sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ging es mir trotzdem darum, nachzufragen, warum passiert denn das? Was geht in euren Köpfen vor? Warum macht ihr denn das? Und da habe ich damals als Lehrer ganz viel gelernt. Es waren erstmal 3 Jungs, die noch drumherum standen und die das augenscheinlich auch mindestens witzig fanden, aber nicht eingeschritten sind oder auch keine Hilfe geholt haben. Und als ich die dann gefragt habe, ja, warum macht ihr das denn nicht? Dann haben die gesagt, ja, der eine der Schüler aus unserer Klasse, der würde uns verprügeln. Das war auch der kräftigste und der hätte uns verprügelt, wenn wir schon weggegangen wären. Und dann habe ich den Schüler, der auch anwesend war, gefragt, ist das so? Und der sagte, ja, das ist so. Und da wusste ich erstmal gar nicht weiter und habe dann aber nochmal nachgefragt, sag mal, wieso ist denn das so? Und der sagte, ich war 4 Jahre lang in der Grundschule immer der in der Ecke gesessen haben und den alle angespuckt haben. Mhm. Und es war mir klar, das passiert mir nie wieder. Und wenn jetzt jemand nicht für mich ist, habe ich Angst, dass die gegen mich sind. Mhm. So, und dann konnten wir anfangen, daran zu arbeiten. Und dann konnten wir gucken, wie können wir als Klasse das so schaffen, dass niemand diese Angst haben muss. Und das ist für mich wesentlich hilfreicher gewesen und wesentlich sinnvoller auch, als zu sagen, so jetzt bleibt er eine Woche zu Hause und macht Strafarbeiten oder sonst irgendwas, sondern wirklich zu sagen, wir gucken, dass das nicht wieder passiert. Und was braucht es dazu? Und das ist eben Kontakt, das ist eine angstfreie Umgebung, das ist miteinander reden, sich auseinanderzusetzen. Und an der Stelle ist das auch vielleicht was eine glückliche Fügung, aber es ist nicht wieder passiert. Und es ging wirklich darum, dass auch die Klasse darüber nochmal zusammengewachsen ist. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung, auf der einen Seite zu sagen, wir verurteilen die Tat.
Ja.
So, und das geht gar nicht. Und das muss auch ganz klar sein, dass es da eine Grenze gibt. Aber wir verurteilen nicht die Menschen,
ja,
sondern wir arbeiten mit den Menschen. Und ja, ich finde, das macht es einfach auch nochmal deutlich.
Aber das ist ja auch genau das, was daran deutlich wird in deinem Verhalten jetzt, dass du da nicht einfach abgestraft hast oder mit krasser Härte durchgegriffen hast, sondern ich finde, wenn wir bei dem Gedanken oder bei der Frage sind, warum brauchen wir eigentlich Nähe und warum müssen wir überhaupt auf die Beziehungsebene Acht geben im Kontext Schule? Für viele ist es völlig normal schon mittlerweile, zum Glück, aber ich weiß auch, dass viele Kolleginnen Angst davor haben, in Beziehung zu gehen. Aber es muss, und das ist ja der erste Schritt, und das kann auch nur von uns Lehrkräften ausgehen. Also was die Gestaltung der Beziehung und der Ebene sozusagen, ja, in Schule. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, in der Situation, es wäre da eine andere Lehrkraft gewesen, wäre die Situation ganz anders verlaufen. Und wer weiß, was dann mit dem Schüler gewesen wäre oder wie mit ihm umgegangen worden wäre. Und das ist natürlich etwas, das wissen wir nie. Aber an der Stelle zu schauen, was hat er gebraucht oder was steckt eigentlich dahinter und mit ihm in die Reflexion und in den Austausch zu gehen, kostet natürlich Zeit.
Ja.
Aber es ist Zeit, die wir wahrscheinlich woanders nachher uns wiederum sparen.
Genau, es ist zeitökonomisch, aber es ist teilweise auch, und das vielleicht noch so nochmal hinterhergeschoben, wenn du hörst, was hinter Missetätern wie diesem Schüler steht und die Geschichte, dann könnte man heulen teilweise einfach, ja, so, wenn man das hört, was die erfahren haben.
Ja, genau so ist es. Und das ist aber, also auch das, seitdem ich gelernt habe, in Beziehung zu gehen, also selbst Mensch zu sein und mich auch als Mensch zu zeigen, was übrigens meine Glaubwürdigkeit vor den SchülerInnen extrem erhöht hat. Das ist sofort spürbar seitens der Lerngruppe, wenn sie merken, da steht jemand vor ihnen, der authentisch ist oder der eine Rolle spielt. Das führt viel eher zu Provokation, als ja, wenn sie merken, da ist jemand, der ist wirklich, wie er ist, der steht für das, was er tut, oder sie für das, was sie tut. Aber das Schönste daran war eigentlich, also es kostet zwar Zeit, in Beziehung zu gehen, und Beziehungsarbeit ist auch eine Arbeit, die ja zusätzlich geleistet wird. Achtung, Triggerwort für viele Lehrkräfte, das weiß ich, zusätzliche Zeit ist ein ganz gefährlicher Faktor, aber diese zusätzliche Zeit, die man mal aufwendet zwischendrin, ja, in der Lerngruppe oder auch mit einzelnen Schülern im Gespräch, die zahlt sich doppelt und dreifach hinten aus. Also es ist eine Situation, wenn die SchülerInnen merken und die Lerngruppe spürt, da ist jemand, der ist interessiert an uns und an der Atmosphäre in der Klasse, dann wird das an anderer Zeit zu Zeitersparnis führen, in vielfacher Hinsicht, weil die Atmosphäre eine angenehmere ist, das Lernen besser funktioniert und ich viel weniger Aufwand habe, beispielsweise mit Classroom-Management oder Konfliktgestaltung, weil Konflikte weniger stark entstehen,
so in meinem Erleben. Und ein Aspekt, ich bin ja viel im Bereich LehrerInnen-Gesundheit unterwegs, viel auch an Schulen unterwegs, und da höre ich sozusagen immer die Alarmglocken schon schellen, wenn noch was auf die To-Do-Liste kommt.
Auf jeden Fall.
Auch was den Gesundheitsaspekt angeht. Und ich glaube aber, das ist, glaube ich, deine Erfahrung, das ist auch meine Erfahrung, in dem Moment, wenn es um echten Kontakt geht, wenn es um Resonanz geht, dann ist das häufig nicht belastend, sondern dann gibt es Energie. Und du hast ja auch gesagt, dir geht es sehr, sehr viel besser. Und vorher war das schon so, dass der Beruf dich schon in Teilen belastet hat. Und das ist zwar ein Zeitaufwand, aber der Benefit, nicht nur für die Klasse, nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für einen selbst, ist deutlich höher. Und wenn wir uns dann nochmal klar machen, und jetzt bin ich nochmal bei professioneller Nähe, was heißt denn professionell? Wir wissen, dass Lehrkräfte, denen es gut geht, die machen besseren Unterricht, die können sich besser regulieren, die haben mehr Geduld, also auch Lehrergesundheit und Lehrerinnengesundheit an der Stelle, also die Form von Selbstfürsorge, ist ja gar kein Selbstzweck. Es ist natürlich schön, wenn es den Kolleginnen und Kollegen besser geht, und das wünsche ich auch allen, aber es ist eben auch eine professionelle Notwendigkeit. Ja, das wissen wir aus ganz vielen Studien.
Ja, also absolut. Ich würde das doppelt unterstreichen, denn der Faktor Gesundheit hängt für mich ganz klar zusammen mit dem Faktor Authentizität. Also in dem Moment, wo ich mich traue, ich zu sein und auch zu sagen, was mir gefällt oder missfällt, für mich einzustehen oder um den Bogen von vorhin nochmal zu schließen zur LehrerInnenausbildung in puncto Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn ich ich selbst sein darf da vorne, dann bin ich also ganz anders von meiner Zufriedenheit. Ja, natürlich, das bedeutet nicht, dass man sein ganzes Privatleben vor der Klasse ausbreitet oder, weiß ich nicht, seinen Ehestreit mit in die Klasse mitbringt und davon berichtet. Das ist damit nicht gemeint. Aber nur am Rande, also auch eine Klasse, wenn man authentisch ist, verzeiht auch mal ein Stimmungstief. Das ist ja eben auch nur menschlich, ja, so wie jeder Mensch mal ein Tief hat. Aber der Faktor Lehrergesundheit, wenn ich es schaffe, das Potenzial meiner Persönlichkeit zu entfalten, und das meine ich jetzt auf jede Lehrkraft bezogen, in ihrer ganz individuellen Art und Weise, dann haben die Schüler etwas davon, auf jeden Fall, weil sie eine gesunde Lehrkraft vor sich haben mit ihrer ganz eigenen Stärke und Persönlichkeit, von der sie etwas lernen können. Und das meine ich jetzt vom Fachlichen abgesehen, also wirklich das Menschliche. Und gleichzeitig ist die Lehrkraft viel, viel zufriedener. Also in dem Moment, wo sie nicht mehr irgendwie sein muss, sondern sie selbst sein darf.
Genau, was mir vielleicht nochmal wichtig ist, das ist ein Baustein für LehrerInnen-Gesundheit. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, alle, die irgendwie belastet oder unzufrieden sind, sind nicht zwingend unauthentisch.
Definitiv.
Sondern es gibt viele Belastungsfaktoren und die Authentizität oder Nicht-Authentizität ist einer davon.
Ja,
das ist erstmal ganz wichtig.
Definitiv. Es gibt definitiv auch systemische Bereiche, die auch bei authentischen und gut Beziehungsarbeit leistenden Lehrkräften zu Belastung und Überbelastung beitragen. Das, auf jeden Fall. Da möchte ich niemand auf den Schlips treten.
Genau. Das war mir einfach nochmal sehr, sehr wichtig. Aber wenn wir nochmal zurückkommen auf das Authentischsein,
ja.
So, dann ermöglichen wir damit Schülerinnen und Schülern ja auch authentischer zu sein. Und wenn wir nochmal auf die Zahlen gucken, also auf die bloßen Zahlen, die wir wissen, dann wissen wir, dass die Anzahl der psychischen Auffälligkeiten, die Anzahl der Befindlichkeitsstörungen bei Schülerinnen und Schülern in den letzten Jahren dramatisch angestiegen ist. Das
ja, aktuell waren es 25% beim Deutschen Schulbarometer.
Du weißt die Zahlen aktuell, ja. Und das ist ja tatsächlich, auch das liegt nicht nur an Schule, aber wenn wir in Beziehung gehen, wenn wir in Kontakt gehen, ist das sozusagen ein schützender und auch ein heilender Faktor. Das ersetzt keine Therapie, das ersetzt auch keine anderen Maßnahmen, aber das ist was Wohltuendes. Das heißt auch für Schülerinnen und Schüler, das heißt, wir haben nicht nur potenziell gesündere Lehrkräfte, sondern eben auch Schülerinnen und Schüler und tragen dazu auch einen Teil
bei. Auf jeden Fall.
Das heißt, ich würde jetzt so mal gucken, ob wir unsere Frage beantworten können. Nämlich erste Frage, was heißt professionelle Nähe? Das heißt an der Stelle nicht, dass ich der Kumpeltyp bin, sondern dass ich mit mir in Kontakt bin, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt bin und dass ich aus der Rolle heraus, die ich habe, auch Beziehungen, dass ich Prozesse gestalte, dass ich auch schwierige Prozesse, auch Auseinandersetzungen gestalte. Aber dass Auseinandersetzungen stattfinden können, da wo sie stattfinden müssen. Und zwar, ich sag mal, ohne dass die Person bewertet wird. Taten dürfen bewertet werden. Natürlich, klar, das braucht Regeln.
Ja.
Aber wir sind nicht nur Hüter der Regeln, wir sind wir auch. Aber wir sind als Pädagoginnen, als Pädagogen, als Lehrkräfte, sind wir eben mehr. Wir sind auch Gestalter von Beziehungen. Wir sind Gestalter von Prozessen, des Miteinanders. Im Grunde auch, und da bin ich bei dem, was ich vorhin angesprochen habe, auch schon mal bei, wir bilden auch ein kleines Abbild der Gesellschaft, der Demokratie, des Miteinanders. Und das, glaube ich, beantwortet auch so ein bisschen die Frage, wer sind wir denn noch, wenn die Frage der Kollegin, die ich eingangs gesagt habe, nämlich die Frage, wer sind wir denn eigentlich?
Ja.
Und die können wir natürlich von hier aus nicht umfänglich beantworten, sondern es geht, glaube ich, dir und es geht mir auch so, dass wir Denkimpulse setzen können.
Ja, es ist vor allem, also das Professionelle zeichnet sich für mich aus, einerseits ganz klar natürlich durch die Expertise, die jemand hat im Fach, aber eben auch durch die Haltung als Mensch.
Ja.
Ja, den Menschen gegenüber, die vor uns sind, mit denen wir umgehen und die SchülerInnen, die KollegInnen, auch die Eltern oder die Schulleitung oder schulfremde Personen, mit denen wir in Kontakt sind.
Ja. Ja.
Und das Professionelle zeichnet sich da in unserem Verhalten aus. Und das Verhalten. Und
auch in unserer Haltung.
Ja, genau. Das Verhalten ist ja Spiegel meines Erachtens der eigenen Haltung. Es spiegelt sozusagen wieder, welche Haltung wir haben. Und da ist es aber eben für mich ganz wichtig, im eigenen Erleben, dass es einen Paradigmenwechsel, da muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, dass ich mir einen Paradigmenwechsel wünsche, sagen wir es mal so, der den Bereich der Beziehungsarbeit stärker in den Fokus nimmt, weil ich das Gefühl habe und auch selbst erlebt habe und auch im Austausch in der Bildungscommunity immer wieder höre, zu wie viel mehr Zufriedenheit das auf Seiten der SchülerInnen und auf Seiten der LehrerInnen führt und damit auch zu Gesundheit, wenn die Beziehung stimmt. Voraussetzung für eine gute Lernsituation. Und dann sind wir dabei, dass die Lehrkräfte eben nicht mehr, wie du es metaphorisch gesagt hast, von den Gralswächtern eben die Lehrkräfte wortwörtlich sind, sondern eher die Lernbegleiter werden.
ich hing vorhin nochmal und ich finde, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ich kam vorhin nochmal auf die Idee, die wir sozusagen haben. Schule ist ein Abbild der Gesellschaft, beziehungsweise so ein Schmelztiegel von unterschiedlichsten Staaten. Und da kann man ganz wunderbar Demokratie lernen. Und ich könnte jetzt lange genau darüber reden, aber vielleicht wäre das was für eine ganz eigene Folge. Was denkst du?
Das würde ich auch sagen. Vielleicht beim nächsten Mal?
Dann würde ich sagen, auf jeden Fall beim nächsten Mal.
Gut, beim nächsten Mal werden wir uns also um Demokratiebildung kümmern. Und was ist jetzt die Antwort auf die Frage, wer sind wir denn eigentlich?
Ich glaube, die Frage, da konnten wir nur Impulse geben und vielleicht habt ihr Antworten darauf oder Ideen, Gedanken, vielleicht auch Fragen noch dazu und das wäre was für die Kommentare, oder?
Würde ich sagen. Insofern schreibt es in die Kommentare, wir sind sehr daran interessiert zu hören, was ihr denkt dazu. Und ich würde auch noch mich anschließen mit einer zweiten Frage und zwar, was sind eure Wünsche für weitere Themenfolgen, die euch interessieren könnten? Dann würden wir die durchlesen und uns gerne aufnehmen und notieren. Insofern vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.